SRF 3.
Wie viel etwas kostet, sehen wir im Laden auf dem Preisschild. Im Internet dagegen sind die angegebenen Preise oft falsch. Was sich geändert hat seit dem Debakel um das Informatikprojekt ins Jemme des Bundes. Aufträge werden öfter ausgeschrieben. Wie ein Schweizer zum Dschihadisten in Syrien wurde. Das Internet machte es unter anderem möglich. Das Wetter morgen in der ganzen Schweiz zunächst ziemlich sonnig, dann immer mehr Wolken bei 7 bis 11 Grad. Am Mikrofon Angelique Welchli und Pascal Schmitz mit den Nachrichten.
Online-Shopping ist zwar bequem, oft ist es aber zu teuer. Dies zeigt eine schweizweite Kontrolle des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Jeder 10. Online-Shop hat die Preise nicht korrekt angegeben. Nicht korrekt heißt beispielsweise, wenn der Kunde den Gesamtpreis nicht deutlich sieht. Dazu Jörg Herren vom SECO.
Es darf nicht sein, dass ein Preis für eine Ware bekannt gegeben wird und dann kommt noch zusätzlich die Mehrwertsteuer hinzu oder kommen noch andere nicht frei wählbare Zuschläge hinzu.
In einem solchen Fall sei es zu einer Abmahnung gekommen. Noch mehr falsche Angaben fanden die Behörden bei Vergleichspreisen, bei Rabatten und Reduktionen. Dort stimmte jeder 4. Preis nicht. Mit Novartis und der Post haben zwei große Schweizer Unternehmen für das kommende Jahr eine Lohnerhöhung angekündigt. Die Mitarbeiter der Post sowie PostFinance erhalten 2015 generell 0,4% mehr plus eine Einmalzulage zwischen 50 und 400 Franken je nach Beschäftigungsgrad. Dies haben die Geschäftsleitung und die Gewerkschaften ausgehandelt, ihre jeweiligen Entscheidungsgremien müssen aber noch zustimmen. Der Pharmakonzern Novartis erhöht die Löhne an den Standorten Basel und Stein um 1,4%, individuell und leistungsabhängig. Für andere Standorte mit deutlich weniger Angestellten werden die Löhne separat ausgehandelt. Allein im November sind insgesamt über 5000 Menschen durch islamistische Gewalttaten ums Leben gekommen. Dies zeigt eine Studie des BBC World Service und eines Londoner Studienzentrums. Die Fälle betreffen 14 Länder. Fast die Hälfte der Todesfälle gehen demnach auf das Konto der Terrormiliz Islamischer Staat, die in mehreren Staaten aktiv ist. Besonders gefährlich ist offenbar Irak, wo jeder dritte Todesfall auf Gewalt durch Islamisten zurückgeht. In Ramallah ist der palästinensische Minister Ziad Abu Ayn beigesetzt worden. Abu Ayn war gestern bei einer Demonstration gegen den israelischen Siedlungsbau gestorben. Die Todesursache ist umstritten. Einig sind sich israelische und palästinensische Gerichtsmediziner nur, dass Abu Ayn an einer verstopften Herzkranzarterie gelitten hatte. Für Israel steht deshalb fest, dass Abu Ayn an einem Herzanfall starb. Palästinensische Mediziner hingegen sagen, Abu Ayn habe wegen Tränengas erbrochen. Das Erbrochene sei in die Atemwege gelangt und habe diese blockiert. Außerdem sei er ins Gesicht und auf den Nacken geschlagen worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 9043 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,07 gehandelt, der Dollar zu 97,01.
Info 3 Abend.
Zu entscheiden gab es nichts. Es war lediglich eine Kropflehrte heute im Nationalrat. Es ging um den Untersuchungsbericht zu Ins Jemme, zu diesem kläglich gescheiterten Informatikprojekt der eidgenössischen Steuerverwaltung.
Da die Hoffnung zuletzt stirbt, gehen wir davon aus, dass kein zweites Mal x Millionen in den Sand gesetzt werden, egal bei welcher Branche und in welchem Projekt,
sagte die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Frey. 100 Millionen Franken waren es, um genau zu sein, am meisten davon kassierten externe Dienstleister. Immerhin, Recherchen von Radio SRF zeigen nun, aus den Fehlern wurden Lehren gezogen. Denise Schmutz.
Der Bund hat deutlich mehr Projekte ausgeschrieben und es wurden auch mehr Vertragsabschlüsse publiziert. Markus Tanner vom Staatssekretariat für Wirtschaft ist für die Beschaffungsplattform zuständig, auf der die Aufträge publiziert werden. Er sagt, man könne durchaus von einem positiven Ins Jemme-Effekt sprechen. Er stellt fest,
dass die Sensibilität bei den Beschaffungsstellen des Bundes wesentlich erhöht wurde und dass heute eigentlich die Regeln der Beschaffung viel konsequenter eingehalten werden.
Und deshalb würden heute deutlich mehr Aufträge öffentlich gemacht. Radio SRF hat die publizierten Aufträge auf der Beschaffungsplattform des Bundes ausgewertet. In der Tat, 2014 wurden 25% mehr Aufträge öffentlich gemacht als noch vor 2 Jahren. Bemerkenswert ist auch, dass deutlich mehr Aufträge sogar öffentlich ausgeschrieben wurden. SP-Ständerat Hans Stöckli, der sich als Vizepräsident der Geschäftsprüfungskommission mit dem Fall Insieme beschäftigt hat, zeigt sich erfreut über die Entwicklung. Dazu beigetragen habe auch der Bundesrat, sagt er.
Er hat Leute, Abteilungsverantwortliche entlassen. Er hat die Verantwortung klarer geregelt und das hat zweifellos auch mit Einfluss auf die Tatsache, dass Ausschreibungsbedingungen heute besser erfüllt werden.
Außerdem werde heute besser kontrolliert. Doch man sei noch nicht am Ziel, denn das Parlament könne heute die Verwaltung nur sehr sporadisch kontrollieren. Das müsste noch öfter geschehen, sagt er. Für noch mehr Kontrolle und Transparenz, wenn der Bund Projekte vergibt, ist auch Peter Hettich. Er befasst sich an der Universität St. Gallen mit öffentlichem Beschaffungsrecht. Obwohl die Zahlen ja schön und gut seien, vor allem wenn externe Beratungen oder IT-Projekte eingekauft werden, gäbe es noch zu viel Spielraum, bemängelt der Professor.
Sobald der Preis in den Hintergrund rückt und die Qualität der Leistung bewertet werden muss, sind die Kriterien schwammig. Oder es ist dann auch möglich, sage ich, wenn man will, den Zuschlag zu steuern zu der Person, die man jetzt gerne als Lieferant haben möchte.
Auch wenn heute deutlich mehr Transparenz herrscht, an welches Unternehmen welche Projekte vergeben werden, noch ist nicht garantiert, dass es bei Beschaffungen nicht mehr zu unsauberen Praktiken kommt.
Info 3 Abend.
Zum ersten Mal ist in der Schweiz ein Dschihadist verurteilt worden. Ein Roman, der nach Syrien ging, um in den Heiligen Krieg zu ziehen. Das machte gestern das Westschweizer Fernsehen publik. Nun gibt es weitere Details zu diesem Fall. Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Gemäß Strafbefehl konvertierte der junge Mann im Frühling 2013 zum Islam nach angeregten Diskussionen mit Gleichgesinnten im Internet. Obschon er kein Arabisch spricht, beschloss er letzten Herbst, nach Syrien zu reisen und dort mit den islamischen Extremisten den sogenannten Heiligen Krieg zu führen. Am 18. Dezember schließlich fuhr er mit dem Auto nach Lyon und bestieg dort ein Flugzeug Richtung Istanbul. In der Türkei überschritt er die Grenze nach Syrien zu Fuß am 23. Dezember. Von Ende 2013 bis Mitte Januar dieses Jahres verbrachte der Verurteilte in Syrien in verschiedenen Ausbildungslagern der Terrororganisation Islamischer Staat IS. Er sei, so sagte er in den Vernehmungen, schockiert gewesen, als er realisierte, dass er in einem Camp gelandet war, das Selbstmordattentate vorbereitete. Er habe wieder gehen wollen, worauf ihn die IS-Leute gefangen nahmen, ihm einen Prozess machten, in Haft steckten und ihn dann schließlich Mitte März freiließen. Am 17. März 2014 landete der Mann am Genfer Flughafen, wo er von den Behörden verhaftet wurde. Erst am Tag zuvor hatte er seine Familie über seine bevorstehende Rückreise informiert. Die Bundesanwaltschaft verurteilt den Mann wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation und Militärdienst in einer fremden Armee. Die Strafe lautet auf 600 Stunden Sozialarbeit bedingt. Nur wenn er in den nächsten 2 Jahren erneut straffällig wird, muss er sie antreten. Allerdings ist dieses Urteil an gewisse Bedingungen geknüpft. Der junge Mann muss eine Psychotherapie anfangen, er muss innert 2 Jahren eine Arbeitsstelle finden und er muss eine fotografische Dokumentation zum Thema Friedenszeichen machen. Gemäß psychiatrischem Gutachten ist der Mann psychisch nicht ganz stabil, auch aufgrund 2 Unfälle in der Vergangenheit und einer schwierigen persönlichen Lebensgeschichte. Er habe mit der Reise nach Syrien auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe gesucht. Von ihm gehe jetzt keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit aus.
Info 3 Abend.
Mehr Demokratie wollten die Leute, die in Hongkong während 2,5 Monaten auf die Straße gingen. Am Höhepunkt der Proteste waren es bis zu 100.000 Menschen. Sie protestierten für echte freie Wahlen, denn China hatte freie Wahlen versprochen, wollte dann aber die Kandidaten selbst bestimmen. Eine richtige Demokratiebewegung gab es daraufhin, doch nun ist Schluss. Die Polizei hat heute den Hauptprotestplatz geräumt. Ich habe Urs Morf in Peking gefragt, wie hat es die Polizei geschafft, auch die letzten Demonstranten zu vertreiben?
Es waren etwa 7000 Bereitschaftspolizisten mobilisiert worden und die sind, das muss ich sagen, sehr zurückhaltend vorgegangen. Es war zeitweise wie ein bizarres Ritual. Die haben schon am Morgen früh haben die Gerichtsdiener angekündigt, die Leute sollten jetzt gehen. Dann haben sie angefangen, diese Barrikaden zu demontieren. Sehr viele Leute sind dann tatsächlich gegangen, die wollten auf eine Verhaftung verzichten. Aber es sind doch mehrere hundert sind dann dort geblieben auf dem Gelände, bis die Polizei ein Kordon drum gezogen hat und dann angefangen hat, die Leute wegzutragen. Dann ist es vielen von diesen paar hundert doch noch zu bunt geworden. Die durften dann auch freiwillig gehen, mussten aber ihre Identitätskartennummern registrieren lassen. Und weit über 100 haben sich dann aber am Schluss tatsächlich wegtragen und festnehmen lassen.
Und jetzt geben Sie sich geschlagen oder denken Sie, die Demonstranten werden zurückkommen?
Also die Demonstranten haben gesagt, es kann jederzeit wieder vorkommen, dass wir zurückkommen. Das wird sicher nicht mehr in dieser Form sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nochmals über Monate hinweg wichtige Straßen einfach durchwegs besetzt halten können. Aber ich bin überzeugt davon, dass es weiterhin zu Großkundgebungen kommen kann in Hongkong. Das lassen dort auch die Gesetze zu. Also grundsätzlich herrscht Demonstrationsfreiheit in Hongkong.
Die Gesetze lassen das zwar zu, aber wird die Regierung in Peking das zulassen?
Die Regierung in Peking ist weitgehend machtlos, wenn es darum geht, solche Großmanifestationen zu verhindern. Und man muss daran erinnern, dass es in Hongkong traditionell auch jeweils am Jahrestag des Tiananmen-Massakers Demonstrationen gibt, sehr große, manchmal mit mehreren hunderttausend Teilnehmern. Das kann man nicht verhindern, aber eben, ich denke, Straßenbesetzungen, Platzbesetzungen, Occupy nochmals, da würden sie wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach schneller und härter durchgreifen.
Die Proteste sind vorbei. Vorerst ziehen wir noch eine Bilanz. Was haben die Proteste bewirkt?
Vordergründig mit den eigentlichen Forderungen haben sich die Protestler nicht durchsetzen können. Also es wird weiterhin keine wirklich freien Wahlen geben. Da ist Pekinger Regierung kein Jota abgewichen. Auch hat der Statthalter nicht gehen müssen, also der Pekinger Statthalter, der Gouverneur von Hongkong, das hatten ja die Aktivisten auch gefordert. Aber man muss sehen, die Hongkonger Gesellschaft ist in einem Ausmaß politisiert worden, wie sie das zuvor noch nie war. Also Hongkong war ja traditionell eigentlich eine Stadt, die sich sehr an Geld verdienen fürs Geld verdienen interessiert hat, nicht für Politik. Und das hat sich radikal geändert. Dazu kommt, dass nun wirklich ein ganz großer Teil der Jugend völlig von diesem Staatswesen entfremdet ist. Und ich denke, dass sich das auf mittlere und lange Frist einer Gesellschaft eigentlich gar nicht leisten kann.
Sagt Urs Morf, unser China-Korrespondent in Peking. Das war Info 3 am Donnerstag. Heute mit Angelique Welchli. Einen schönen Abend wünsche ich.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.